Wir haben heute schön gebetet und gemacht. Heute starten wir jetzt gleich mit der Predigt und ich lade Ivo ein, nach vorne zu kommen. Also ich habe so eine leise Vermutung, dass es mit Epheserbrief weitergeht.
Vater, wir danken dir. Danke, dass du mitten unter uns bist, Herr. Wenn wir uns versammeln, wir sind da für dich, Herr. Weil du es gesagt hast, Herr, dass wir uns versammeln, dass wir zusammen sind als ein Leib, Herr. Denn dann sind wir wie ein Faust, Herr. Der schlägt, Herr, der Feind und seine Werke, Herr. Der zerstört das, was dir nicht gefällt, Herr. Und wir danken dir, Herr. Danke. Öffne unsere Augen, öffne unser Herzen. Öffne alles in uns, Herr. Und lass der Geist der Weisheit und der Offenbarung heute mitten unter uns sein, Herr. Dass Menschen, Herr, wirklich die Augen aufgemacht werden für dein Wort, Herr, für das, was du sagst. Leite auch meine Zunge, Herr. Und lass wirklich nur das, was du sagen willst, Herr, dass es rauskommt, Herr. Wir danken dir, Jesus. Wir preisen dich. Amen. So. Wir machen weiter mit dem Epheserbrief. Und erstmal, das war das Erste, was ich gespürt habe, als ich mich vorbereitet habe. Ne? Wir sind nicht machtlos. Wenn du dich ratlos fühlst, wenn du dich machtlos fühlst, wenn du sagst, kann ich, ein kleiner Wurm, irgendwas bewirken in dieser Welt? Die Antwort nicht von mir, sondern von Jesus ist ja. Jesus hat gesagt, dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als der größte Prophet im Alten Testament. Mose veränderte die Weltgeschichte. David veränderte die Weltgeschichte. Josua veränderte die Weltgeschichte. Einzelne Menschen. Warum nicht du und ich? Wir sind nicht machtlos. Das werden wir heute drüber reden. Starten mit Epheser 1. Es geht um die Verse 21 bis 23, aber wir nehmen noch ein bisschen, weil das ist alles Zusammenhang. Da kann man die ganze Bibel lesen, ne? Im Zusammenhang von 1. Mose bis Offenbarung. So, Epheser 1, 19 bis 23. Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus dem Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Hoch über jedes Fürstentum und jeder Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles die Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Gott hat einen großen Plan für die Gemeinde, weil das sein Leib ist. Jesus ist aufgefahren im Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters. Und da lesen wir jetzt auch von Epheser 2, 4 bis 6. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlische Regionen in Christus Jesus. Wir sitzen mit Jesus im Himmel, sind gleichzeitig auf der Erde. Wenn du das verstehen willst, musst du Gott beten, dass er dir die Augen aufmacht, weil ich kann es auch nicht so richtig erklären, wie man zwei Sachen gleichzeitig machen kann. Aber irgendwie ist das möglich. Wenn die Bibel sagt, dass es so ist, dann ist es so. Und manche Sachen sind, wie gesagt, die übersteigen unsere Vernunft. Die Bibel sagt auch über die Liebe Gottes, ne, dass Gott uns die so sehr zeigt, ne, weil die übersteigt unsere Vernunft, unsere Vorstellung. Wir können die nicht begreifen und erklären, weil wir begrenzt sind. Genau, Jesus sitzt auf dem Rechten des Vaters, wir auch mit ihm. Die Autorität, die Gott die Gemeinde gegeben hat, ist weit größer, als wir uns vorstellen können. Die Gemeinde ist vielleicht zu den Zeiten von Paulus stückweise so in diesem Level oder vielleicht auch nicht, weil der hat auch Stück für Stück diese Offenbarungen gekriegt in seinem Leben. Genau, aber Gott wird in der nächsten Zeit viele Menschen ein Verständnis geben für diese Autorität, für diese Macht, die uns gegeben ist. Weil in der nächsten Zeit werden viele Menschen gebraucht, Viele Menschen werden gebraucht, um das zu tun, was Gott vorhat für diese Erde. Viele einzelne Menschen, und ich hoffe und ich bete, dass wir auch Teil davon sind. Weil die Mitarbeiter sind immer noch zu wenig und die Ernte ist sehr groß. Und deswegen, Gott lädt dich ein, Gott lädt mich ein heute, ne, dass wir Teil von dieser letzten Ernte sind, bevor der Herr wiederkommt. So, machen wir weiter über Autorität. Was ist erstmal Autorität? Autorität ist die Fähigkeit, etwas auszuüben, nicht über Menschen, sondern über Gewalten. Das sehen wir hier im Vers 21, dass er hoch über, ne, dass, wenn wir uns über den Herrn das vorstellen, es gibt nicht die Fürsten, die Mächte der Finsternis und dann Jesus drüber, sondern er ist weit drüber. Nicht einfach drüber, sondern weit drüber, hoch über. Ne? Das begeistert mich, weil das ist ein Riesenabstand. Die müssen, es reicht der Fernglas nicht, um den zu sehen, wo der wirklich ist. In einem Wort von seinem Mund und alles ist still. Genau. Wie gesagt, uns ist Autorität gegeben über Gewalt, Macht, Herrschaft, jeden Namen, weil wir den Leib Gottes sind, dein Leib Jesu sind auf dieser Erde. Der Leib führt aus, was der Kopf sagt. Christus ist der Kopf der Gemeinde, der Haupt der Gemeinde, und ein Kopf ohne Leib kann nichts machen. Kopf sagt, okay, das wird das gemacht, dann bewegt sich die linke Hand. Die Beine gehen dorthin, wo der Kopf sagt. Die Arme machen das, was der Kopf sagt. Und der Mund spricht auch das, was der Kopf sagt, was das Gehirn sagt. Genau. Wir haben keine Autorität über Menschen. Das ist ganz wichtig. Das ist Manipulation dann. Und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind Diener und keine Herrscher. So, Matthäus 28, 18 und 19. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wenn Jesus alle Macht hat, hat der Teufel keine Macht mehr. Weil Jesus hat ihn alles genommen. Durch den Tod, durch die Auferstehung. Und deswegen sagt er auch, geht nun hin. Was heißt das? Diese Macht, diese Autorität ist die Gemeinde gegeben, in das zu wandeln, was Jesus schon hat. Um das zu tun, was Jesus damals getan hat auf der Erde. Weil wir können nicht erwarten, dass, wenn Jesus zu uns sagt, geht hin, macht dasselbe, was ich gemacht habe, aber wir haben die Autorität nicht dazu. Das wäre wie wenn du jemand mit gebrochenen Beinen schickst und sagst, mach den 100 Meter in 10 Sekunden. Geht nicht. Wird er nicht schaffen. Wir sind ausgerüstet, hatten wir auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, mit allem himmlischen Segen, den wir brauchen, um diesen Lauf zu laufen und die Herrschaft Gottes auszuüben auf dieser Welt. Und für die Menschen da zu sein. So, es ist seine Autorität, es ist nicht unsere Autorität. Wir können da nicht was dazu machen, das ist ein Geschenk von ihm. Ja, es ist, ich gewinne keine Autorität durch meinen Lebensstil. Wir kommen auch später dazu. Aber es ist das, was er uns schon gegeben hat. Ja, das ist drinne. Es ist ein Geschenk, genauso wie Heilung kein Geschenk ist, wie Wiederherstellung kein Geschenk ist. Es ist alles von Gott. Alles. Wir können nichts dafür. Wir können es einfach mit dankbarem Herzen annehmen und darin wandeln. So, wir brauchen keine lange Bibelschule, um in das zu wandeln. Jeder Mensch, der gerade wiedergeboren wird, oder jeder Mensch, der 50 Jahre mit Christus ist, kann in das wandeln, was Gott vorgesehen hat für seine Gemeinde. Wir gehen jetzt in Lukas 9, 1 bis 2. Die Jünger waren 3,5 Jahre insgesamt mit Jesus. Ne? Wir wissen nicht, aber es ist wahrscheinlich relativ am Anfang, im ersten Jahr oder vielleicht im zweiten Jahr, schickt er die schon, ohne große Vorbereitung, und sagt, los mit euch, geht hin, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus, weckt die Toten auf und verkündet, dass das Reich Gottes gekommen ist, Königreich Gottes. Genau. Keine große Bibelschule, weil jedes Mal, wenn er diente, ja, und in Matthäus 9 siehst du, wie er das sagt am Ende des Kapitels, er sah die großen Menschenmenge und erbarmte sich über die, weil die waren wie Schafe ohne Hirte. Und im nächsten Vers sagt er, die Ernte ist groß, die Arbeiter sind zu wenig. Und dann im nächsten Vers sagt er, geht hin, ab mit euch, weil ich schaffe das nicht alleine. Keine große Vorbereitung ist erforderlich, sondern du musst ein Kind Gottes sein, um in das zu wandeln, was Jesus uns gesagt hat, dass wir wandeln sollen, in diese Autorität zu leben. Ein Kind Gottes, egal wie lange du Christ bist, die Voraussetzung ist, du bist wiedergeboren und der Heilige Geist lebt in dir. Lukas 9, 1 bis 2. Er rief aber seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken zu heilen. Das ist Lukas 9. Die gingen hin. Lukas 10, ja, kurz danach. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Erstmal 12, dann noch 70, weil die Not dieser Welt so groß ist. Und Gott braucht uns, jeder von uns, dort wo wir sind, um dieser Not zu begegnen, um diese Not zu stillen. Jeder von uns, dort wo er ist, er ruft jeder von uns. Sag nicht, okay, geh mal erstmal, lerne das und das und das. Manchmal mag es sein, dass er Leute irgendwo hinschickt. Ne? Aber in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden, können wir schon in das wandeln, was Gott für die Gemeinde vorgesehen hat. Ab diesem Moment stehen dann alle Gewalten unter unseren Füßen als Leib Christi, weil er hoch über alles ist. Ja, in meinem Leben war interessant, ich hatte meine erste Begegnung, glaube ich, erste oder zweite, ich weiß nicht mehr ganz genau, wo dann ein Kampf mit dämonischen Kräften war. Ich war ungefähr 2 Jahre Christ, meine Schwester war 3 Jahre Christ und wir dienten eine Frau. Und da sah ich zum ersten Mal erstmal, wie Dämonen sich auswirken können. Ich sah, was der Name Jesu bewirken kann. Wir sahen, wie Dämonen ausgefahren sind. Ich erspare euch einige Sachen, weil das sind, manche Sachen sind sehr eklig, wie die ausgefahren sind. Aber ja. Meine Schwester, die ist mir auch sehr großer Vorbild, die ist sehr rigorös. Wenn die irgendwo Not sieht, wenn die irgendwo Dämonen im Spiel sieht, dann geht's hin und ja, und dann gibt's Kampf. Und der Sieg ist sicher, weil Jesus ist in ihrem Herz. Und wir haben nicht so viel gewusst drüber. Die war, wie gesagt, 3 Jahre ungefähr, ich 2 Jahre. Ich war erstmal natürlich ein bisschen erschrocken, als wir gesehen haben, wie die Dämonen sich, ne, gezeigt haben. Und meine Schwester war, guck mich an, schau mir in die Augen. So, und immer wieder woanders geguckt. Ja, und dann gab es, wie gesagt, richtige krasse Auswirkungen, Manifestationen. Aber wir haben gesehen, wie die Dämonen ausfahren. Und das ist die Autorität, die wir in Christus haben. Man muss einfach das nehmen und leben. Kommen dazu, wie wir das machen können. So, Lukas 10, 17 bis 20, die 70 kommen zurück. 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Es ist interessant. Es ist eine typische Aussage für Jesus. Diese Worte über alle Gewalt erschließt alles mit ein. Und nichts wird euch schaden. Ich liebe das, weil der Herr wird manchmal in viele Kreise dargestellt, als nur als derjenige, der ein Schaf auf seinen Schultern trägt und so. Aber er ist so genau, ne? Und so klar in seinen Aussagen wie kein anderer. Und wenn er zu denen sagt, alle Gewalt. Und die Jünger kommen später und sagen, okay, wir konnten ihn nicht austreiben, einen Dämon. Warum nicht? Und dann sagt Jesus, wegen eurem Unglauben. Sind wir bereit, dass Gott auch mit uns so sprechen kann? Oder sagen wir, der Herr muss uns nur ein bisschen streicheln und so, alles gut, alles gut. Aber der Herr sagte nicht, es war nicht mein Wille, dass ihr irgendwas nicht gemacht habt. Ich musste kommen und ihn heilen, der Junge mit der Epilepsie. Ne? Er sagt, wegen eurem Unglauben. Und das ist interessant, weil ich glaube, dass wir als Gemeinde und weltweit, dass Gott beginnt, irgendwas zu machen, wo er uns wirklich ausstreckt oder ausdehnt, ne, um zu sagen, ey, komm, Wachstum ist immer mit Anstrengung verbunden. Wenn jemand seine Muskulatur trainieren will, er macht Übungen, wo es dann später, man nennt das Muskelkater, die meisten Menschen hören danach auf, überhaupt was zu machen, weil es wehgetan hat. Aber das ist die Art und Weise, wie die Muskulatur wächst. Du strengst die an, es tut weh, aber danach wächst das und wächst das und wächst das. Wir sind in der Lage, das zu tun. Überall, auf unserer Arbeit, in unserer Familie, diese Autorität auszuüben. Wenn wir sehen, dass der Feind irgendwo am Wirken ist. Genau. Vers 20, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Hier ist wichtig, ne, weil wenn man anfängt, solche Sachen zu erfahren, man wird begeistert innerlich und so. Und dann sagt Jesus, okay, komm runter, es ist dir alles gegeben, du kannst und darfst wandeln, aber es gibt da eine höhere Sache. Ne? Freu dich, dass dein Name im Himmel geschrieben ist. Freu dich über deine Beziehung mit Gott. Freu dich, dass er immer mit dir ist. Freu dich über den Heiligen Geist in dir. Freu dich über seine Frucht in deinem Leben. Über die Liebe, über den Frieden, über Freude, über Geduld, über alles, was er tut. Das ist das, was Gott am meisten will. Das andere, wenn Konfrontationen gibt, dann sollten wir nicht ausweichen. Wenn irgendwo was ist. Ich habe mit meinem Freund Pecho gesprochen vor ein paar Wochen. Sprachen wir auch über das Thema, ne? Und er hat ganz viel Erfahrungen mit solchen Sachen. Und er sagt, du musst nur den Konfrontation suchen. Alles andere wird gut. Weiche nicht aus. Denn der Herr hat es nie gemacht. Und die Jünger auch nicht. So. Leben in göttlicher Autorität bringt Zeichen und Wunder hervor, die notwendig sind, damit Menschen zum Glauben kommen können. Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Lest mal Markus 16, 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen. Sie werden sich wohlbefinden. So, das ist, hier ist eine Gefahr. Was heißt Gefahr? Es gibt zwei Extremen, was die Sache angeht. Eine Extreme ist, Zeichen und Wunder. Wir müssen unbedingt das erleben und so. Ich bin auch ein großer Verfechter. Aber wichtig ist zu sehen, dass diese Zeichen immer das Evangelium, ne? Es muss, irgendjemand muss was davon haben, dass jemand gedient wird damit. Dass wir mit diesen Augen das betrachten, dass wirklich, na, ob jetzt Menschen geheilt werden oder von Dämonen befreit werden, es dient immer Menschen. Immer muss das mit Menschen zu tun haben, die Hilfe erfahren dabei. Ne? Und nicht einfach um diese Erfahrungen willen, dass man sagt, ja, ich habe das Großes erlebt und so, wunderbar, Halleluja. Sondern immer wieder den Mensch im Blick haben. Das ist ganz wichtig. Ne? Weil diese Extreme und so, okay, wenn ich das jetzt nicht erfahren habe heute, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Wir haben immer noch den Heiligen Geist, mit dem wir Gemeinschaft haben können. Und wenn Gott uns führt in solche Situationen, lass uns den nutzen. Aber lass uns das nicht als jetzt das Höchste, was, ja, ihr wisst, was ich meine, dass wir von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, das muss unbedingt sein, damit überhaupt sich irgendwas bewegt und ohne das sind wir gar nichts und so, stimmt nicht. Aber es ist ganz, ganz wichtig. Und das ist die andere Extreme, die sagt, ach, die sollen mich in Ruhe lassen mit der Zeichenwunder. Was soll denn das? Ja. Es ist, ich habe mein Leben mit Christus und alles gut in meinem Leben. Aber Leute, damit Menschen zum Glauben kommen, muss Gott sich auf irgendeine Weise zeigen. Es geht nicht anders. Gott ist nicht der kleine Gott irgendwo im Himmel sitzend und so. Und dann irgendjemand, das man ihn erklären, durch die wunderschöne Landschaft, die Bäume und was weiß ich, dass es einen Gott gibt. Sondern Gott möchte gezeigt werden durch seine Kinder, die in das wandeln sollen. Und das ist, wie gesagt, dass wir aufpassen, dass wir weder von einer Seite vom Pferd noch von der anderen Seite fallen. Und dass wir nicht skeptisch sind gegenüber von das, weil das in der Art und Weise, wie Menschen gedient wird und wie Menschen sehen können, dass es Gott gibt. Diese Zeichen sind dafür bestimmt, dass die Aufmerksamkeit der Menschen geweckt wird durch das, was die sehen. Na, wenn du für jemanden betest und der Schmerzen gehen weg, er wird geheilt, dann ist jetzt die Zeit zu sagen, ey, das ist Gott, das ist Jesus. Und das weckt die Aufmerksamkeit. Und er hat dann die Entscheidung zu treffen, okay, will ich mit diesem Gott zu tun haben oder nicht? Zeichen und Wunder sind kein Kriterium, wie gottgefällig dein Leben ist. Leben in Autorität mit Jesus und erleben das, was die Bibel sagt, dass wir erleben sollen, ist kein Kriterium zu sagen, dass Gott sagt, dein Leben gefällt mir. Jeder kann in das leben, auch selbst wenn er in tiefer Sünde lebt und die Gottesgebote immer wieder bricht und seinen Weg geht und sagt, nee, ich werde das leben. Aber trotzdem, sieh, ich erlebe richtig große Sachen mit dem Herrn. Ein heiliges Leben ist nicht die Grundvoraussetzung, dass wir in Zeichen und Wunder leben, sondern Glauben an das Evangelium. Und dabei kann unser Leben nicht gottgefällig sein und dass wir trotzdem in das wandeln. Jesus hat es gesagt in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich glaube, das ist das Wort, das niemand von uns hören möchte eines Tages, wenn wir vor dem Herrn stehen. Und das Gegenteil von diesem Wort ist, komm zu mir, mein treuer Diener. Komm in die Freude deines Herrn. Und das ist auch diese Extreme, von der wir gesprochen haben. Na, ich muss es unbedingt erleben. Ich will in das wandeln, egal wie mein Herz aussieht. Egal wie meine Beziehung zu Gott ist. Ich kann in das wandeln. Und heutzutage ist natürlich, man schaut sehr viel Internet und so, und dass wir uns immer wieder daran erinnern, na, nicht der, der so viele krasse Sachen mit Gott erlebt hat, ist derjenige, der gottgefälliges Leben führt, sondern der, der eine Frucht des Geistes in seinem Leben hat. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist der Kontext, von das ist genauso über falsche Propheten. Da Jesus spricht drüber, ne, dass eine Feige kann kein Dornen bringen, ne, weil nach deren Frucht werden man sie erkennen. Genau. So, wir sind zu der zweiten Gruppe, natürlich jeder von uns, Halleluja. Wir wollen hören, treuer Diener, komm in der Freude deines Herrn. Wie? Wie können wir leben in göttlicher Autorität mit einem reinen Herzen? Jesus hat gesagt, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Das muss unser Hauptziel, oberste Ziel, ein reines Herz zu bewahren. Jeden Tag in unserem Leben. Wenn er irgendwie schmutzig wird, dass wir das immer wieder bekennen. Dass wir nicht an Sachen festhalten, wo wir wissen, Gott will das nicht in meinem Leben. Sondern, Herr, hier bin ich, nimm das weg. So, da schauen wir auf der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, unser allergeliebter Jesus, unser Herr. So, wie war das bei ihm? Weil er hat es vorgelebt. Hebräer 1, 8 bis 9. Aber von dem Sohn, sagt er, Gott spricht über den Sohn, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Erster Punkt, unser Herr. Warum wurde er gesalbt mit Freudenöl? Warum wurde er erhöht zu Rechten des Vaters? Er hat Gerechtigkeit geliebt. Alles, was gut war, hat er geliebt. Und er hat Gesetzlosigkeit hat er gehasst. Und das ist für unser Leben. Wenn wir in das wandeln wollen, wie Jesus gewandelt ist, dieses Gebet, lass mich lieben, was du liebst und lass mich hassen, was du hast. Leute, es gibt immer noch Sachen, die Gott hasst. Ja? Er ist immer noch ein heiliger Gott und von Jesus wird berichtet, dass er das gehasst hat. Was hat er gehasst? Gesetzlosigkeit. Die Bibel sagt, dass die Sünde Gesetzlosigkeit ist. Und das ist unser Gebet, soll unser Gebet sein. Lass uns, Herr, lass mich Gesetzlosigkeit hassen. Lass mich Sünde hassen. Lass mich die Auswirkungen von Sünde hassen, wie Krankheit zum Beispiel. Dass wirklich, wenn irgendwo was ist, wo du siehst, dass Menschen leiden in irgendeiner Form und du kannst ihnen helfen, bete diese Gebete immer wieder und dass deine Augen sich richtig verändern, wenn du siehst, dass der Teufel irgendwo was zerstört, dass deine Augen sich verändern und dass du in dieser Autorität wissend, dass der Herr mit dir ist, dass der Heilige Geist durch deinen Mund rauskommt, wenn du betest und dass er dort Heilung bringt, dass er dort Freiheit bringt, dass dieses Gebet immer wieder in unserem Lippen ist, in unserem Herzen ist, lass mich hassen, was nicht recht ist. Lass mich die Sünde hassen, lass mich Krankheiten hassen. Denn wenn du jemanden nicht hast, wenn du das nicht konfrontierst mit deinem Herz, der volle Kampf ist, ne, gegen das, dann wird es nicht gehen. Warum sollte es auch? Warum sollte es gehen? Oh Teufel, komm bitte raus im Namen Jesu. Der wird dich auslachen. Wird dich auslachen. Ich weiß noch, wo wir mit meinem besten Freund hatten wir auch so eine Erfahrung, wo eine Frau uns auf der Straße angehalten hat. Auch du konntest die Dämonen so sofort erkennen. Die hat Sachen erzählt und so, wo wir uns beide uns angeguckt haben. Warum weißt du das alles? Und die hat ihn angeguckt. Er hat in dieser Zeit auch viele Kompromisse in seinem Leben gehabt, ne, und er hat ihn angeguckt und hat gesagt, du hast keine Kraft. Und dann beteten wir für die. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal darüber erzählt, aber wenn wir dieser Autorität uns nicht bewusst sind, wenn wir richtig Kompromisse eingehen in unserem Leben, Weil wir müssen wissen, dass die Heiligkeit in unserem Leben, die macht unser Herz fest. Wenn wir in Sünde sind, dann wandeln, wackeln nach links, nach rechts. Und wenn wir diese Heiligkeit leben, wenn wir erkennen, dass Gott das wirklich will für uns und wir durch den Heiligen Geist wirklich dieses heilige Leben führen. Weil Paulus hat gesagt, wandelt im Geist und ihr werdet dem Fleisch nicht nachfolgen. Dann ist diese Stärke da. Dann ist dieses festen Herz da, wie Paulus gebetet hat auch, ne? Dass ihr fest werdet durch seinen Geist und euren inneren Mensch. Das ist drinne.
Genau.
Erster Punkt war, wie gesagt, Gerechtigkeit lieben, Gesetzlosigkeit hassen. Zweiter Punkt, letzter Punkt. Erbarmen als Hauptmotivation in unserem Herzen zu haben. Wenn wir Menschen sehen, dass unser Herzen bewegt ist von Erbarmen, dass unsere Augen richtig schauen und so, wen kann ich heute dienen? Wen kann ich heute was Gutes tun? Gibt es irgendwo Leid, wo Gott stillen möchte durch mich? Und das ist das, was Gott schaut. Na, die Augen des Herrn durchkreisen die Erde und schauen, na, wer ist ungeteilten Herzen Vertrauen zu ihm, dass er sich durch ihn mächtig zeigen kann. Und da hat unser Herr, unser großes Vorbild wieder, wie hat er das gemacht? Ist ein bisschen klein, aber ich lese das. Matthäus 14, Vers 14. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Matthäus 20, 31 bis 34. Als aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen, die zwei Blinden. Sie aber riefen nur noch mehr und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Und Jesus stand still, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. Da erbarmte sich Jesus über sie und rührte ihre Augen an. Und sogleich wurden ihre Augen wieder sehen und sie folgten ihm nach. Hier sehen wir dieses Erbarmen. Dass der Herr war voller Erbarmen zu den Menschen. War kein abgespaceder Mensch, der irgendwo gelaufen ist und so. Und ja, hier predige ich jetzt, sondern seine Augen sahen die Menschen. Und er sah deren Leid und stillte diese Leid. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in ihm. Markus 1, Vers 40 bis 42. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte über die Witwe in Nein, Lukas 7. 12 bis 15. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu, rührte den Sarg an, die Träger aber standen still, und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seine Mutter. Jesus sieht diese Witwe. Der Schmerz unaussprechlich. Kein Mann mehr. Ein einziger Sohn. Jung. Gestorben. Und der Herr erbarmte sich über sie. Ja, dieses Erbarmen. Ja, dieses irgendwas im Inneren und so rührt sich an, so wenn ich der Leid der Menschen sehe. Und das soll unser zweites Gebet sein, nachdem wir beten sollen, dass wir Gerechtigkeit lieben und Gesetzlosigkeit hassen. Öffne meine Augen für den Schmerz der Menschen. Wissend, dass ich alles bekommen habe, durch den Heiligen Geist in mir, um diesen Schmerz zu stillen. Wir leben in einer Gesellschaft, damit schließe ich, wo ich im Zentrum stehe. Leider in den Gemeinden auch weit verbreitet, ne, dass ich Wichtigste bin. Gott sucht Menschen, die anderen dienen und höher achten als sich selbst. Wer sein Leben gewinnen will, er wird es verlieren. Wenn er verliert, er wird es gewinnen um meinetwillen, sagte Jesus. Lass uns solche Menschen sein. Wissend, dass wir alles bekommen haben, beobachten die Menschen, wo kann ich jemand ermutigen, wo kann ich jemand dienen. Ja, lass uns mit offenen Augen durch diese Welt gehen und der Herr wird sich mächtig zeigen durch uns. Amen. Vater, wir danken dir, dass du da bist. Danke, dass du uns alles gegeben hast, Herr, was wir brauchen, dass wir gesegnet sind, Herr, mit allem, Herr. Vater, lass diesen Mut in uns sein, Herr. Heiliger Geist, tu uns auch immer wieder anstupsen, Herr, dass wir Sachen machen, Herr. Gib uns diesen Mut einfach, Herr, dort, wo Leid ist, Herr, einfach mal dienen können, Herr. Wo wir einfach Menschen fragen können, wie geht's dir? Und Herr, das Christentum, Herr. So ist, Herr, wie es sein soll, Herr, wie du das gesehen hast. Keine abgespacete geistliche Sachen, sondern ein Lebensstil, wo du dich zeigen kannst, wo du dich offenbaren kannst, Herr. Ein Lebensstil für jeder von uns. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir in das wachsen werden. Danke, Herr, dass du mit jeder von uns gehst, Herr, und danke für das, was du vorhast, Herr, und danke für das, was kommt, Herr. Wir preisen dich, Jesus.